Wort lesen, ehe wir beten, aus dem Propheten Jesaja, aus dem 51. Kapitel. Hier sind so kostbare Worte. Höret auf mich, die ihr die Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht, blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und aus der Brunnenhöhlung, aus der ihr ausgegraben seid. Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die unter Schmerzen euch geboren hat. Denn er war nur ein Einzelner, als ich ihn berief, aber ich habe ihn gesegnet und zahlreich gemacht. Denn Trost hat der Herr für Zion, Trost für alle seine Trümmerstätten und wird seine Wüstenei zu einem Paradies machen und seine Steppe zu einem Gottesgarten. Jubel und Freude wird sich in ihm einfinden, Danklied und Saitenspiel. Horcht auf mich, du mein Volk, und schenkt mir Gehör, ihr meine Volksgemeinde, denn Belehrung wird von mir ausgehen und mein Recht will ich zum Erleuchten der Völker feststellen. Meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil im Anzug und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich geht das Hoffen der Meeresländer und auf meinen Arm ihr Harren. Hebt eure Augen zum Himmel empor, und blickt zur Erde unten, denn der Himmel wird wie Rauch zergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen und ihre Bewohner werden wie Mücken hinsterben. Aber mein Heil wird ewig bestehen und meine Gerechtigkeit nicht hinfällig werden. Höret auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt und liebt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz wohnt, fürchtet euch nicht vor dem Hohn von Menschen und erschreckt nicht vor ihren Schmähreden. Denn wie ein Kleid wird die Motte sie zerfressen und wie Wolle wird die Schabe sie verzehren. Aber meine Gerechtigkeit wird ewig bestehen und mein Heil von Geschlecht zu Geschlecht. Vielleicht bis dahin dieses kostbare Gotteswort. Es ist doch ein herrlicher Aufruf, den Gott seinem Volke zuruft, dass sie auf ihn schauen sollen. Höret auf mich, die ihr die Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht. Brüder und Schwestern, was sollen wir noch suchen in dieser Zeit? Worauf soll unser Augenmerk gelenkt sein? Ich denke, einzig und allein, können wir es nur immer wieder sagen, ist er unser Ziel, er unsere Zuflucht, er unser Alles in allem. Und so sind wir froh, dass wir sein Wort hören dürfen und auf das rufen. Wenn wir sein Wort lesen, ist es schon ein Ruf an uns. Und wir können eingehen auf diesen Ruf. Wir können Ja sagen, Herr, hier sind wir, als dein Volk, als deine Auserwählten. Und wir dürfen auf das schauen, was du getan hast. Und dann geht er weiter und er sagt alles, was geschehen wird. Was mit den Heidenvölkern geschehen wird, mit den Völkern, mit all denen, mit dem Himmel, mit der Erde, was alles geschehen wird. Aber eins wissen wir, wer zu ihm steht und wer ihm angehört, der bleibt mit ihm, für Zeit und für die Ewigkeit. Und so sind wir dankbar, Brüder und Schwestern, dass wir heute Abend wiederum unseren Gott preisen dürfen und dass wir sagen können, heute Abend, rede Herr zu uns, sprich zu uns, sag uns das, was du uns sagen möchtest, aus deinem Worte, durch deinen guten Heiligen Geist, durch deinen Knechten. Ja, es ist unser Verlangen, unser Sehnen. Ich glaube, Das Sehnen des Volkes Gottes ist immer auf das gewesen, was Gott geredet hat. Schon in der Zeit des Herrn, als er kam, so lesen wir, es waren Menschen da, die das Sehnen in sich trugen, die da warteten auf das große Erscheinen, auf den Messias, wenn er kommen wird, weil er angekündigt war. Und ich denke, zu allen Zeitaltern haben die Menschen auf den Herrn gewartet. Und gerade wir in dieser letzten Zeit, wo wir wissen, dass sein Kommen so nahe ist, wir warten darauf mit Sehnsucht, möchten bereit sein, wenn er erscheint. Und darum kommen wir immer wieder zusammen, möchten seinen Namen preisen, ihn anbeten und loben und möchten auch auf das hören, was er uns zu sagen hat. Ja, höret auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt und liebt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz wohnt. Das ist doch etwas Wunderbares. Nun, ich weiß nicht, aber Paulus, als er sich verantworten musste, es war wohl vor Agrippa gewesen, ich weiß es nicht genau, ich habe es neulich gerade in der Apostelgeschichte gelesen, es war so wunderbar, als er sagte, ich habe mich zur Verantwortung zu verantworten wegen das Gesetz und wegen, na, was sagt er, wegen unserer Hoffnung. Ja, das ist doch wunderbar. Und das ist mir so aufgefallen, wisst ihr, weil er glaubte von ganzem Herzen. Er glaubte von ganzem Herzen das ganze Gotteswort. Von vorne bis hinten. Von 1. Mose bis hinten hin. Sie hatten ja gar noch nichts Neues. Aber er glaubte es von ganzem Herzen. Und das war mir so groß gewesen. Und die Menschen konnten ihn nicht verstehen. Und mögen auch Menschen vielleicht uns nicht verstehen. Und wie wir es hier gehört haben, wenn sie uns vielleicht schmähen oder verachten oder dies oder jenes. Nun, was auch immer kommen mag. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, sagt hier das Wort. Sondern wir können getrost sein in unserem Herrn. Denn er ist uns alles in allem geworden und er wird uns hindurchbringen durch alles. Dafür sind wir froh und dankbar. Nun lasst uns aufstehen und lasst uns vielleicht ein gemeinsames Gebet sprechen. Dann wird Bruder Frank ja zu uns sprechen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Gnadenstunde, für heute Abend, o Herr, dass wir wiederum gekommen sind, um deinen teuren und heiligen Namen anzurufen, dich anzubeten, Herr, dich zu preisen und zu rühmen, dich zu Lob singen, Herr, denn du bist ja unser Herr, du bist unser Heiland, du bist unser Gott, Halleluja. Wir beten dich an auch heute Abend für dein teures und heiliges Wort, welches du an uns gerichtet hast, schon jetzt in dieser Stunde. Und wir wissen, Herr, du hast noch mehr für uns bereitet. Wir bitten dich, Herr, sei uns gnädig in dieser Abendstunde. Nimm von uns alles, Herr, was dir nicht wohlgefällig ist, Herr. Reinige mich, reinige uns, Herr. Mache uns so vollkommen in dir, Herr. So rein, o Herr, dass du, Herr, alles in allem tun kannst. Schenke Gnade uns allen, Herr, die wir heute Abend erschienen sind, um deinen teuren und heiligen Namen zu preisen. Segne meinen teuren Bruder, Herr. Segne dein gesamtes Volk. Segne meine Brüder und Schwestern, Herr. Segne dein gesamtes Volk, Herr. Auf der ganzen Erde, Herr. Heute Abend, Herr. Vielleicht sind Kranke da, Herr. Vielleicht Schwache, Herr. Vielleicht ist Not da, Herr. Wir legen dir alles hin, o Herr. Denn wir wissen, Herr, du vermagst alles wunderbar zu machen, Herr. Dein Name sei gelobet, dein Name sei gepriesen, jetzt und immer da. Halleluja, dir dem Lamme. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Wir sind dem Herrn sehr dankbar, dass wir zusammenkommen können, um anzubeten, sein Angesicht zu suchen und zu flehen, dass er uns hilft, dass er segnet. Wir haben uns am Sonntag nach dem Gottesdienst in Zürich gefreut. Wir waren froh zu sehen, dass der Saal, soweit ich das beurteilen konnte, bis auf den letzten Platz gefüllt war. Aber nicht nur das, sondern auch das Wort des Herrn. Man muss manchmal gewisse Dinge lesen, und ihr habt es ja gemerkt, ich habe es hier am Samstagabend schon gesagt, als ich die Geschichte dieses Jesuiten las, der so viele Jahre im Dienste der römischen Kirche stand und all diese Machenschaften, von denen wir alle gar nichts wissen und gar nichts ahnen, was alles mit dem verlängerten Arm gemacht wird und auf welche Weise, dann erkennt man, wie wichtig und notwendig es war, dass Gott unserem geliebten Bruder Brenhim das gesamte System deutlich geoffenbart hat. Und man braucht ja nur die Vorreden Luthers für den Daniel oder für die Offenbarung und überall so zu lesen. Und ich muss sagen, es ist solch eine Übereinstimmung und eine Erkenntnis Gottes gewesen. Wir haben manchmal Bange, etwas zu sagen. Aber ich habe es ja vorgelesen am Sonntag, dass Pfingstgemeinden und alles, sie war namentlich aufgeführt, stand ja in der Zeitung groß drin, wie sie alle in den ökumenischen Rat hineingehen und der Gottesdienst findet in einer katholischen Kirche statt und alle sind dabei. Sie sind drin. Wenn mir das einer vor 25 Jahren, vor 20 Jahren gesagt hätte, das hätte ich ihm nicht abgenommen. Denn wir haben noch Zeiten erlebt, in denen die Pfingstprediger genau wussten, wo der Antichrist ist. Die haben ihn vor 30 Jahren, nicht ein einziger hat ihn in Arabien gesucht oder beim Khomeini oder bei den Juden. Sie haben alle gewusst, wo er sitzt, wie er gekleidet ist. Sie haben alles genau gewusst. Heute sieht das alles ganz anders aus. Und wir können Gott nur danken, dass er uns die Augen geöffnet hat, dass wir das alles sehen können. Und wie dieser Jesuit das so schön schildert, dass alle sollen eingefangen werden mit dem Slogan, das Evangelium der Liebe schließt alle ein. Und das ist ihr Evangelium, aber nicht das Evangelium Gottes. Und das ist der große Unterschied. Das, was wir glauben und wovon wir überzeugt sind, das müssen wir weitersagen. Und ihr wisst ganz genau, darüber sollen sich alle einig sein. Wenn Bruder Brenhim diese Dinge nicht aufgedeckt, wenn er sie nicht von Gott geoffenbart bekommen und verkündigt hätte, dann frage ich euch, und heute nenne ich auch mal Namen, hätte es ein Billy Graham, hätte es ein Oral Roberts, hätte es irgendeiner der großen Evangelisten getan? Sie wollten doch die Masse. Sie wollten doch den Anklang bei den Leuten. Sie mussten doch dies und jenes fallen lassen aus ihrer Verkündigung. Sonst wären die Leute doch nicht gekommen. Gott hat einen Mann genommen, der wirklich so einfach war, wie ein Mensch nur sein konnte. Und er sagte, als er die Bürogebäude bzw. die großen Hauptquartiere in Tulsa besuchte, er sagte, er ging auf die Straße und fing an zu weinen und sagte, Herr, das alles hast du diesen Männern gegeben und was habe ich? Und was habe ich? Und dann hat der Herr zu ihm gesprochen. Deine Aufgabe ist eine ganz andere. Und deine Belohnung ist nicht hier, sondern droben. Du bist dazu geboren, ein Prophet zu sein und mein Wort zu verkündigen. Und dann hat er sich beruhigt. Aber es kann schon, wenn man mit irdischen Augen schaut, Und er wusste, dass er doch mit der Erste war, der nach dem Zweiten Weltkrieg auftrat. Und er sagte, mein Büro ist ein Wohnanhänger, 7 Meter lang und etwa 2,40 Meter breit. Er sagte, wenn einer von diesen beiden Männern käme und sehen würde, was ich habe, wie stünde ich dann da? Aber es war nicht die äußere Sache, auf die es ankam. Das bleibt alles zurück. Aber das, was Gott ihm gegeben hat, das hat er keinem anderen gegeben. Und die Gebäude, auch die neuesten mit Millionen, sie können nirgends hin transportiert werden und das würde auch keinem nützen. Aber das von Gott geoffenbarte Wort für diese Zeit ist so gewaltig, so kostbar, so notwendig. Und wir wissen, dass dieser Mann sein Leben dafür eingesetzt hat. Aber jetzt sind wir dran, weiterzugeben, den Mut zu haben, die Dinge, die Gott geoffenbart hat, anderen zu sagen. Und jetzt steht die Sache nämlich so, wenn wir sie nicht sagen, ein anderer wird sie nicht sagen, weil sie alle irgendwo rein müssen und man muss ja auch Taktgefühl haben, nicht? Und sich auf andere einstellen und abstimmen und dann ist das schon fertig. Und wenn ich da überlege, dass nur der die Dinge bringen kann, der sie von Gott empfangen hat, dem sie zur Gewissheit und Offenbarung geworden sind, was bleibt dann noch weiter übrig? Da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Wir sind hier, um Gott die Ehre zu geben, um seinen Namen zu preisen. Wir sind aber auch hier, dass wir das Licht nicht unter den Scheffel stellen und die göttlichen Offenbarungen nicht verleugnen, sondern klar und deutlich bekennen, was Gott geredet und das Wort mit Freimütigkeit verkündigen. Komme, was da kommen soll. Denn es muss ja gebracht werden. Ich dachte eben zum Beispiel an das Wort hier, das vorgelesen wurde. Wenn ein Mensch mit dem Verstande an Gottes Wort herangeht, es heißt hier in dieser Beschreibung, schaut auf den Vater, schaut auf Abraham, euren Vater. Da nimmt das Wort aus Matthäus 23, Vers 9 wohl und da sagt unser Herr, ihr sollt niemanden auf Erden Vater heißen. Der Abraham war ja ein Vater. Er wurde ja nicht nur Vater genannt, ohne dass er Kinder hatte. Er war ein Vater. Und er hatte Isaak, den Sohn der Verheißung. Und Isaak hatte Jakob und Esau. Und in Jakob, der sich, das habe ich jetzt auch gelesen auf dieser Reise, wie der zu seinem Erstgeburtsrecht kam und zu seinen Segnungen, das muss ein Mensch tatsächlich mal so in der Nacht lesen. Am Tage kann man sich schlecht konzentrieren. Aber wenn man so 7 Stunden Zeitunterschied hat und dann so Kapitel für Kapitel stundenlang lesen kann, ja, das ist eine gewaltige Sache. Die Mutter hat ihm gesagt, hör mal, mach die Sache so und so, ehe dein Bruder nach Hause kommt, geh du hin, tu dir über die Ärmel was drüber, das haarig ist und, nicht wahr? Und der Mann sagt, ja, wenn er aber erkennt, dass ich es bin und nicht mein Bruder, dann wird ein Fluch mich treffen. Die Mutter sagt, wenn der Fluch dich treffen sollte, den nehme ich auf mich, sagt sie. Sag wirklich, den Fluch nehme ich auf mich. Tue, was ich dir sage. Und wir würden, wenn wir Gott wären, hätten wir gesagt, hör mal, Jakob, du alter Fuchs und Betrüger, komm, mach, dass du wegkommst. Und was geschah? Gott hat gesegnet, weil er etwas vorhatte. Ein irdischer Mensch wird nie begreifen, welche Wege Gott geht. Wir sehen es, wer war es? Ich glaube, Isaak, als er seine Hände über Kreuz legte. War es Jakob? Ich meine Jakob. Ich meine, es war Jakob. Ja, der legte über Josef und Ephraim. Nicht? Er legte die Hände über Kreuz. Und der Vater sagt, nicht doch, nicht doch. Und er sagt, Gott hat die Hände so gefügt. Gott hat sie so gefügt. Für zukünftige Geschicke. Wir mögen manchmal sagen, Moment mal, so nicht und so nicht. Können wir alle vergessen. Gott hat einen Weg, der für uns zu hoch ist. Wie unbegreiflich sind seine Wege und unerforschlich seine Gerichte. Was mir selbst in diesen letzten Tagen besonders nachgeht, ich denke so an die Anfangszeit des Gläubigseins zurück. Man hat die Dinge genau genommen, man wusste manchmal bei irgendeinem scharfen Ton, das musst du gut machen, ehe du einschlafen willst, sonst kannst du nicht einschlafen. Man hat doch gewisse Dinge wirklich oder alle Dinge so genau genommen, wie es nur ging. Und ich meine, dass wir wohl feststellen müssen, ein jeder für sich, nicht an anderen jetzt, sondern für sich, dass wir wohl diese erste Liebe und Hingabe und die Übersicht, die wir hatten, oder die Genauigkeit, die wir hatten, die ist vielleicht nicht mehr ganz so da. Und der Herr muss uns helfen. Gott muss uns wirklich helfen. Es scheint heute so zu sein, dass jeder mit allem durchkommt und er macht sich gar kein Gewissen mehr. Früher hat das Gewissen geschlagen. Wenn man irgendeine Bemerkung gemacht hatte über einen Menschen und später darüber nachdachte, ob es vielleicht nicht in Ordnung war. Man hat den Weg zu diesem Menschen gefunden und gesagt, hör mal, Bruder, das tut mir aufrichtig leid. Es war irgendwie immer ein Ausgleich da. Man hat versucht, mit allem, was in einem war, vor Gott zu stehen. Und die Dinge haben sich scheinbar, nicht nur scheinbar, sondern tatsächlich so krass geändert, dass einem Angst und Bange werden könnte. Und die Frage entsteht, wer wird wohnen auf heiligem Berge? Und wer wird Gast bei dir sein? Wer wird weilen vor den ewigen Gluten, wie es im Psalmist, oder? Wohl im Propheten Jesaja auch an einer Stelle geschrieben steht. Wenn Gott uns, mir und uns allen, dieses zurückgeben könnte, diese Innigkeit zu ihm, ich weiß nicht, Bruder Schmidt ist ja hier wohl nur der Einzige vorne, der Sonntag da war, aber im letzten Gebet habe ich tatsächlich die Verbindung zu Gott gehabt. Während der Ansprache war das mühevoll, aber das war gewaltig. Der Abschluss war tatsächlich wunderbar. Und man merkte, dass der Geist Gottes ganz mächtig gegenwärtig war. Und wir können damit rechnen, dass der Herr sich wirklich offenbaren wird. Aber wir müssen vielleicht doch das eine und das andere aufräumen und sagen, Herr, hilf uns dabei. An einer Stelle sagt Bruder Brennen, wenn du nur einen eigenartigen Gedanken einem anderen gegenüber hast, dann bringe es in Ordnung. Schon ein Gedanke einem anderen gegenüber kann ein Hindernis sein für den Segen, den Gott dir geben möchte. Man muss tatsächlich jeden Gedanken und alles ausräumen, frei vor das Angesicht Gottes treten können und sagen, Herr, rede, wir sind hier, um zu hören, was du zu sagen hast. Denn wenn diese Sache blockiert ist, wird Gott mit uns nicht weitergehen können. Wir haben mitgelesen, Denn Trost hat der Herr für Zion, Trost für alle seine Trümmerstätten und wird seine Wüstenei zu einem Paradies machen und seine Steppe zu einem Gottesgarten. Ja, die Trümmerstätten, die sind ja da, aber Gott hat verheißen, die Wüstenei zu einem Paradies zu machen und die Steppe zu einem Gottesgarten. Jubel und Freude wird sich in ihm einfinden, Danklied und Saitenspiel. Es ist so, wie bei dem Lahmen, der geheilt wurde. Wenn man ihm vorher gesagt hätte, hüpfe und spring, dann hätte der arme Mensch nicht gewusst, was man von ihm will. Aber als er geheilt wurde, braucht ihm niemand mehr zu sagen, jetzt kannst du vielleicht mal hüpfen, sondern es kam von selber. Wenn Gott an einem Menschen etwas tut, dann braucht man ihm nicht mehr zu sagen, was er tun soll. Dann wird er innerlich geleitet genau wissen, was er tun soll. Und es wird immer richtig sein und auch richtig verstanden werden von denen, die ebenfalls von Gott gesegnet worden sind. Es gab damals Menschen, die haben es missverstanden. Und sie kamen ganz fromm zu ihm und sagten, gib Gott die Ehre. Dass dieser Mensch ein Sünder ist, das wissen wir. Ja, gib Gott die Ehre. Und dass dieser Mensch ein Sünder ist, das wissen wir. Ja, gib Gott die Ehre bei solch einer Beurteilung. Ja, aber das ist eben die Sache, die sich hindurchzieht durch alles Pharisäertum bis hin an das Ende der Zeit. Aber Gott hat sich noch nicht geändert. Er hat gerettet und er tut es weiterhin. Er hat geheilt und tut es weiter. Er hat gesegnet und wird nicht aufhören zu segnen, bis der Letzte gesegnet worden ist, bis der Letzte gerettet wurde und bis wir ihm entgegengeführt werden. Ich habe, ihr wisst ja, das herrliche Erlebnis gehabt. Und manchmal, wenn man so Entrückungsbilder gesehen hat, dann waren die Leute alle, wer weiß wie, verteilt. Ihr kennt ja wohl den breiten und schmalen Weg, dieses Bild. Und mit der Entrückung, mit dem Bild. Und das war absolut nicht so, absolut nicht so. Und ich habe natürlich gedacht, als ich das alles sah, und zwar genau sah, deutlicher, wie ich hier im Saal die Dinge heute Abend sehe. Und am Montagabend kam es in mein Herz, nimm eben wahllos eine Predigt Bruder Brennens und lege sie auf das Gerät und höre sie ab. Und was soll ich euch sagen? Auf dieser Predigt waren einige Dinge, da habe ich auf den Knopf gedrückt und habe erst mal gestoppt und habe gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und ich weiß nicht, ob ich die Predigt vom Jahre 63 in meinem Leben schon einmal gehört habe. Und da waren einige Sachen so wunderbar drauf. Und dann sagt er wörtlich, die Entrückung wird so sein, dass wir als Gläubige zuerst die in Christo Entschlafenen heraufkommen und dann werden wir versammelt und dem Herrn gemeinsam entgegengerückt werden. Nicht irgendwie sonst wie, sondern in einer solchen Ordnung, das war ganz, ganz wunderbar. Und dann sagte er zum Beispiel, ich möchte es am liebsten abspielen irgendwann, der Bruder Samuel will ja immer, dass ich eine Predigt vom Bruder Brennen übersetze. Und das werde ich sicherlich bald tun. Und das sagt er zum Beispiel, diese Predigten, die ich hier halte, die gehen über die ganze Welt, die werden in die Dialekte übersetzt bis in den Busch und so weiter. Und dann erwähnt er nur ein einziges Land und das ist Deutschland. Und dann sagt er, in Deutschland werden sie zu Hunderten ausgesandt. nachdem sie übersetzt worden sind. Ja, ich drücke wieder auf den Knopf. Ich denke, was ist das denn? Und das ging so der Reihe nach. Ich war aber sehr verzweifelt, das kann ich euch sagen. Manchmal, wenn man hier vorne steht, dann sieht's einem niemand an. Aber ich sage euch, wodurch ein Mensch geht, der einen Dienst auszuführen hat, das wird kein Mensch wissen. Und Bruder Brenhem hat dort einige wichtige Dinge gesagt. Ich möchte sie am liebsten, wie schon erwähnt, doch hier mal abspielen, auch wenn sie mich treffen. Das spielt alles gar keine Rolle. Es soll mich grundsätzlich voll treffen, wenn ich es verdient habe und es von Gott kommt, dann soll es mich voll treffen. Und ich bin bereit, mich darunter zu beugen. Das ist der einzige Weg, um mit Gott ins Reine zu kommen, um vor Gott zu bestehen. Das ist die einzige Möglichkeit, alles zu ertragen, über sich ergehen zu lassen, Ja zu sagen zu allem Reden Gottes. Ich sage euch, wie es ist. Wenn Gott uns nämlich anspricht, dann hat er uns etwas zu sagen, einem jeden. Wenn er an uns vorbeigesprochen hat, dann hat er ja gar nicht mit uns geredet. Wenn er mit uns redet, dann spricht er uns an. Und wenn er uns anspricht, ja, dann passiert irgendetwas. Dann sind wir angesprochen worden. Dann ging es nicht rechts oder links an uns vorbei, sondern dann hat es uns getroffen. Aber er erwähnt dort, das darf ich vorwegnehmen, er erwähnt dort zum Beispiel auch mit dem Gebrauch der Geistesgaben. Und er sagt, ein Mensch, der geistlich ist, der steht direkt vor dem Punkt, dass er irre werden könnte. Und er sagt wörtlich, wenn ihr nicht aufpasst, liegt das so eng beieinander, aber ich werde es am liebsten doch lieber wörtlich übersetzen, ehe ich es jetzt hier aus dem Stegreif zitiere. Und das ist eigentlich die Sache. Wir wollen nicht irgendwie nahe da dran sein. Wir wollen in der Sache Gottes ganz und gar sein. Nicht mehr und nicht weniger. Nahe ist noch nicht am Ziel. Nahe kann noch vorbei sein. Aber wenn wir völlig im Worte Gottes sind, dann ist Gott in uns. Und der Herr sagt in Johannes 15, wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Allerdings muss das Wort wieder mit dem im Johannesbrief übereingestimmt werden, wo Johannes sagt, wenn wir erhört werden, dann wissen wir, dass wir die Bitten vor Gott gebracht haben, die wir von ihm empfangen haben. Das ist also keine Geschichte wie zu Weihnachten, dass man irgendwie einen Wunschzettel ausschreibt, sondern es ist eine Sache, die man von Gott aufs Herz gelegt bekommt, die im Willen Gottes ist, und dann erhört uns der Herr und antwortet. Und das ist wirklich unser aller Gebet. Ich habe das auch jetzt auf der letzten Reise erlebt, und es war eigentlich nur ein einziger Bruder, der mal ein bisschen daneben griff, und aber höflich, als höflich getan. Und wenn die Leute es höflich tun, dann vergibt man von ganzem Herzen und ist sowieso keinem böse. Aber er wollte eben über dieses einschlägige Thema, irgendwie wollte er wissen, wie verstehst du das, was Bruder Brenhem gesagt hat. Ja, ich sage genau so, wie er es gesagt hat. Und dann sagt er natürlich, wie hat er das gesagt? Ja, ich sage so, wie er es gesagt hat. Und ich sollte ihm eine Deutung geben. Und ich sage, ich nehme das so hin und an, wie es ihm von Gott geoffenbart wurde. Und dann fing er an und hat gesagt, aber lahm mich und so weiter. Und dann hat er da losgelegt und wollte er mir wehtun. Und dann habe ich gesagt, Bruder, Moment. Bist du hier, um zu hören, was ich zu sagen habe? Ich meine nicht. Und ich sage, genauso gut bin ich nicht hier, um zu hören, was du zu sagen hast. Ich sage, entweder sind wir beide hier, um zu hören, was Gott uns schon gesagt hat, oder wir können beide so tun, als habe Gott noch nicht geredet. Ich sage, du hast bis jetzt noch keine einzige Bibelstelle von denen gebraucht, die Gott dem Bruder Branham gegeben hat. Ich sage, du hast an dem Reden Gottes vorbeigeredet. Und so ist das. Manchmal begreifen wir es nicht. Wir meinen es so schrecklich gut und wissen nicht, dass es uns so geht wie denen zur Zeit Jesu. Ihr habt das Gebot Gottes aufgehoben und habt eure Überlieferung den Menschen weitergegeben. Es hat keinen Sinn. Nach einer göttlichen Offenbarung seines Wortes hat die Überlieferung keinen Platz mehr. Da gilt Gottes geoffenbartes Wort und nichts anderes. Das geht nicht anders. Wenn wir daran vorbeireden wollen, rechts und links, dann hat Gott vergeblich geredet und wir haben das Geredete nicht verstanden. Und ich muss sagen, am Schluss hat der Bruder wie selten jemand mich um Verzeihung gebeten, sagte Bruder Frank, es tut mir leid, ich habe es nicht verstanden. Ich habe meine eigenen Gedanken gedacht und habe geforscht und ich sage, Bruder, wozu hat Gott geredet? Weshalb hat Gott die Dinge geoffenbart? Doch sicher deswegen, weil wir es vorher nicht wussten und deswegen hat er einen Propheten gesandt, um es uns alles kundzutun. Ich mach das nicht noch einmal, dass ich an dem, was Gott geredet hat, vorbeigehe. Ihr wisst ganz genau, man kann, wenn man die Paulusbriefe liest und dann steht geschrieben, wenn ihr alle in Zungen redet und es kommt ein Ungläubiger herein, der wird dann sagen, seid ihr nicht alle von Sinnen. Wenn ihr aber weissagt, dann werden die Gedanken seines Herzens geoffenbart und er wird auf sein Angesicht fallen und sagen, Gott ist wahrlich in eurer Mitte. Und wenn dann Bruder Branham sagt, dass die Gaben grundsätzlich nicht im Gottesdienst gebraucht werden sollen, sondern vor dem Gottesdienst, dann hat ein Mensch, der die Bibel lang genug gelesen hat, große Mühe, diese Anweisung und Anordnung Folge zu leisten. Aber eins will ich euch sagen, wenn wir als Kinder Gottes bereit sind, diesen Anordnungen Folge zu leisten, dann wird Gott noch mehr tun, während wir gehorsam sind, als wir überhaupt ahnen oder denken oder erbeten können. Aber zuerst müssen wir diesen göttlichen Gehorsamsweg beschreiten, ehe Gott uns vielleicht noch in einer größeren Weise gebrauchen kann. Sicher kann ein Mensch, der die Bibel kennt, in dem Moment sofort sagen, ja, das ist hier aber doch so und so dargelegt. Wir sind nicht dazu da, um jetzt die Dinge gegeneinander auszuspielen. Wir sind dazu da, uns unter die gewaltige Hand Gottes zu beugen und sagen, Herr, so hast du es angeordnet. Die Verantwortung liegt nicht bei uns. Die hast du übernommen, indem du durch deinen Knecht und Propheten geredet und die Anordnungen und Weisungen gegeben hast. Wir stellen uns mit allem, was wir sind und haben, darunter. Dann wird Gott segnen. Und wir werden keine Sorge und keine Mühe mehr haben, um Scherben aufräumen zu müssen. Ich lasse mich fernerhin auf nichts anderes mehr ein. Für mich gilt Gottes Wort als die Richtschnur und nichts anderes mehr. Und jeder Geist, der sich dem Wort Gottes nicht unterordnet, ist nicht aus Gott. Und das sagt Bruder Branham so krass und deutlich, dass es einem durch Mark und Bein geht. Und wir wissen aus der Vergangenheit, und gestern Abend erzählte mein Bruder Helmut noch von den Versammlungen in Karlsruhe vor vielen Jahren, da war ein Mann, ein gesetzter Mann, der stand bei jeder Gelegenheit auf. Der Prediger war vorne und hat gepredigt, plötzlich, wie ein Stehaufmännchen, war er wieder da und hat losgelegt, um seine Offenbarung zu geben. Und die Leute haben ihn runtergetan. Und nachdem er gemerkt hat, dass die wohl wegguckten, war er wieder auf und hat nichts als laufend unterbrochen. Und dann hat der Prediger, das war der Paul Kane vorne, der hat gesagt, ganz leise, der Geist ist den Propheten untertan. Ja, aber nicht der Geist. Der Geist Gottes ja. Der Geist Gottes ja. Aber nicht der Geist, der diesen Mann beherrscht hat. Und weil es nicht der rechte Geist war, war auch nicht die rechte Ordnung. Wo der rechte Geist ist, da ist die rechte göttliche Ordnung. Und da ist der Geist den Propheten untertan. Weil die Propheten in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes stehen. Und der Geist hat das Wort geschrieben. Ist Übereinstimmung. Aber wenn ein Mensch sich überhaupt nicht bändigen lässt, sondern immer wieder seine eigene Sache tut und meint, der Geist drängt ihn. Nein, so ist das nicht. Der Geist Gottes hat die göttliche Ordnung hier festgelegt. Und es heißt, Propheten lasset reden zwei oder drei und zwar der Reihe nach. Und nicht anders. Aber es ist so viel, das gemacht wird und dem Geist Gottes zugeordnet wird, das einfach nicht dahin gehört. Und wir möchten grundsätzlich nichts anderes mehr. Und ich habe es oft genug gesagt. Nur der Geist Gottes, das Wort Gottes und das Blut des Lammes und der Name Jesus Christus unseres Herrn, alles soll zu seinem Recht kommen. Dann kommen auch wir zu unserem Recht. Und dann wird Gott in reicher Fülle segnen können. Und ich bin überzeugt, dass der Herr dazu wirklich viel, viel Gnade schenken wird. Und wenn wir richtig beginnen, mit Gott beginnen, ihn von Herzen lieben und einander von Herzen lieben und wirklich über keinen Menschen mehr etwas Nachteiliges sagen, sondern redet Gutes voneinander, wie geschrieben steht, und wirklich den göttlichen Weg einschlagen, dann wird der Herr nicht anders können, als mit uns sein und sich offenbaren und sein Wort bestätigen. Und wir werden eine Atmosphäre haben, in der Gott sich wohlfühlt, in der wir uns wohlfühlen und in der das Wirken des Heiligen Geistes offenbar werden kann. Mehr wünscht man sich. Ich habe heute Abend noch schnell von David gelesen, als er die Volkszählung machte. Und es heißt wörtlich, dass der Satan ihn reizte. Und dann geht die ganze Geschichte durch. Und der Herr wird böse, das Volk war gezählt, und der Zorn Gottes, es heißt in Vers 7, weil aber diese ganze Sache das Missfallen Gottes erregte, so dass er Israel schwer heimsuchte, betete David zu Gott. Ich habe schwer gesündigt, dadurch, dass ich dies getan habe. Nun aber, lass doch deinen Knecht seine Verschuldung ungestraft hingehen, denn ich habe in großer Verblindung gehandelt. Solch ein Mann Gottes, von dem der Herr selber, er ist ja Sohn Davids, und von dem die Heilige Schrift mehr als von jedem anderen spricht, und er gibt dir zu und sagt, ich habe in großer Verblindung gehandelt, ich habe mich schuldig gemacht, aber lass mich ungestraft ausgehen, um deiner Gnade willen. Ja, ich würde sagen, ein Mann, der so vom Satan reingelegt wurde und der dann das Missfallen Gottes und der betet dann, lass mich unschuldig ausgehen. Und das ganze Volk hatte schon so schwer gelitten. Da hätte Gott doch als ein gerechter Gott, und das bleibt und ist er und wird er sein, sagen müssen, David, was ist mit all den Toten? Und du sollst hier lebendig davon, wie viele sind gestorben? Es war eine schrecklich große Schar. Ich hatte es mir hier notiert, es waren sehr viele Menschen gestorben, die den Tod, sodass 70.000 Menschen in Israel den Tod fanden. Und nachdem 70.000 Menschen den Tod gefunden haben, nur weil ein einziger Mensch etwas getan hat, aber wisst ihr was, vorher steht, es trat aber Satan gegen Israel auf, nicht gegen David, gegen Israel. Man muss Gottes Wort immer ganz genau lesen. Man darf nichts übersehen, nichts überhören. Man muss es ganz genau lesen und dann wissen, warum die Sache ist, wie sie ist. Und hier, dann sagt er, der Engel des Herrn aber stand gerade bei der Tinne des Jebusiters Ornan. Als nun David aufblickte und den Engel des Herrn zwischen Erde und Himmel stehen sah, rief er das gezückte Schwert, das über Jerusalem ausgestreckt war, in der Hand hielt, da fielen David und die Ältesten in Trauerkleider gehüllt auf ihr Angesicht nieder. Und David betete zu Gott: Ach, ich bin ja, der die Volkszählung veranlasst hat. Und ich bin es, der gesündigt und ein großes Unrecht begangen hat. Diese Herde aber, was hat sie verschuldet? Herr, mein Gott, lass doch deine Hand mich und das Haus meines Vaters treffen, aber nicht dein Volk zum Sterben. Wieder die Gesinnung Jesu. Für das Volk eingetreten, lass das Volk, möge deine Hand mich treffen. Er sah das gezückte Schwert. Und dann heißt es: Nun gebot der Engel des Herrn dem Gad, er möge David sagen, David solle hinaufgehen und dem Herrn einen Altar auf der Tenne des Jebusiters Ornan errichten. Ihr kennt ja alle die Geschichte. Und David hat es getan. In Vers 26 heißt es: David erbaute alsdann dem Herrn, der dort einen Altar und brachte Brandopfer und Heilsopfer dar. Und als er den Herrn anrief, erhörte dieser ihn, indem er Feuer vom Himmel auf den Brandopferaltar fallen ließ. Der Herr gebot alsdann dem Engel, und dieser steckte sein Schwert wieder in die Scheide. Möge Gott mir und uns allen Gnade schenken, so vor sein Angesicht zu kommen, dass er uns erhören kann. Dass er allem Sterben und allem, was da ist, ein Ende bereiten kann. Dass wir auf seinen Altar ein Opfer bringen, auf das Feuer Gottes fallen kann und der Herr sich neu offenbaren und sich uns zuwenden kann. Gott ist wirklich ein gnädiger, ein barmherziger, ein treuer Gott. Und wir wissen manchmal nicht immer genau, warum Dinge geschehen, wie sie geschehen. Doch eins wissen wir: Gottes Absichten sind Absichten der Liebe und des Friedens mit uns. Das sind seine Absichten mit uns. Und was immer der Feind beabsichtigt, das ist eine ganz andere Sache. Nicht Gott war böse gegen Israel, sondern Satan trat gegen Israel auf. Und so ist das. Gott liebt sein Volk, aber Satan ist natürlich sehr, sehr erbost. Und es wäre ihm nichts lieber gewesen, als dass alles im Sande verläuft und dass nichts ausgerichtet oder zu Ende geführt wird. Aber wir glauben, dass Gott Gott ist. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der wahre, lebendige Gott, der nicht nur durch uns, der zu uns geredet und der mit uns gewesen. Und ich meine, es war Isaak, der gesagt hat: Der Herr, der mein Hirt gewesen ist, mein ganzes Leben hindurch, der Engel, der mich getragen und geleitet. Er sprach von dem Engel des Bundes. So können wir sagen: Der Herr, der unser Hirt gewesen ist und uns getragen, genährt, erhalten hat bis zu dieser Stunde. Glaubt es mir, er war es und niemand anders, der mich und dich, der uns und alle anderen erhebt. Nicht wir selber, er allein. Und ihm wollen wir von Herzen die Ehre geben. Ich wünsche es mir, dass die Zeit kommt, dass ich auch hier frei sein Wort verkündigen kann, mit strahlendem Blick. Gott kann das alles tun. Je dunkler es um mich wird, vielleicht umso heller kann das Licht seiner Gnade strahlen. Denn wir als Same Abrahams können nicht anders, als auf den Unsichtbaren schauen, als sehen wir ihn. Schauen wir auf das Sichtbare, ja, dann können wir schon direkt einpacken und uns einsargen lassen. Aber wenn wir auf den Unsichtbaren schauen, als sehen wir ihn, dann haben wir eine herrliche Zukunft, haben wir herrliche Verheißungen Gottes und werden noch Großes und Herrliches sehen, das Gott vollbringt. Es sind noch Verheißungen, die Gott erfüllen wird. Ganz gewiss, hundertprozentig. Darauf können wir uns verlassen. Und wenn auch vieles kam, aber das, was Gott zu tun hat, das kommt noch. Und wir sind überzeugt, das Größte, das Herrlichste und Gewaltigste wird Gott noch geben aus Gnaden. Wir wollen wirklich den Mut nicht sinken lassen, ich will es mir selber sagen und uns allen, sondern vorwärts gehen mit unserem Gott. Und wie ich zu Anfang gesagt habe, Gott hat sein Wort geoffenbart. Nicht, dass es im Sande verläuft oder irgendwo vergraben wird, sondern dass es verkündigt, hinausgetragen und dass die Menschen vom Fluch Roms, von jedem Fluch gelöst werden, frei ihrem Gott dienen können. Und dazu möge Gott uns wirklich Gnade schenken. Bis jetzt haben wir so in der Abwehrstellung gestanden und vielleicht wird Gott uns einmal helfen, dass wir zum Angriff übergehen mit den Waffen Gottes. Aber dazu brauchen wir eine ganz neue, eine volle Ausrüstung. Ich habe es dem Herrn gesagt. Ich bin bereit, ihm zu dienen. Aber ich möchte die gleiche Waffenrüstung haben, die die Brüder am Anfang bekommen haben. Macht über alle Gewalt des Feindes. Nicht nur über einiges hier, ein bisschen da, sondern über alle Gewalt des Feindes. Und dass die Macht Satans sich zu beugen hat und dass die Allmacht Gottes triumphiert und dass Gott zu seinem Recht kommt. Und wir sehen da manchmal unsere Kraftlosigkeit und das können wir nicht allzu lange hinnehmen, sondern werden Gott darum bitten, dass er uns stark macht. Und ihr wisst ja, was für Israel geschrieben steht. Der Schwächste wird sein wie David und der Stärkste wie der Engel des Herrn an ihrer Spitze. Und das ist die Verheißung Gottes. Der Schwächste wird sein wie David. Und was war mit David? Er hat den Goliath mit einer einfachen Sache erledigt, weil es die Hand des Herrn war. Und ich habe das irgendwann mal gesagt. Ganz gleich, in welche Richtung der David diese Schlinge oder den Stein losgelassen hat. Süden, Osten, Norden, Westen, spielt gar keine Rolle. Gott hätte diesen Stein so geführt, direkt da, wo er hingehört. Es ist nicht die Fertigkeit eines Menschen, sondern der Plan Gottes. Ein Mensch, ihr wisst doch genau, wie man zielen kann. Und man kann noch so gut zielen und am Ziel vorbei schießen. Die meisten Leute zeigen ja mit dem Finger auf das Ziel und mit der zweiten Hand schleudern sie daneben. Haben wir doch oft genug gemacht. Aber bei Gott geht nichts daneben. Bei Gott ist es ein Volltreffer. Und wir wollen von Herzen glauben, dass in der absoluten Wiedererstattung aller Dinge alles dazugehört bis hin zur völligen Ausrüstung, zur Einmütigkeit der Gemeinde, dass wir wie ein Herz und eine Seele zusammenstehen. Und ich hatte am Sonntag fast den Eindruck, alles hätte geschehen können. Stimmt's? Es hätte wirklich alles geschehen können. Die Atmosphäre war geladen mit der Kraft Gottes. Und wenn die Einmütigkeit da ist und die Menschen nichts mehr von dem erwarten, der noch vorne steht, sondern alles von Gott erwarten, ein jeder Einzelne, dann werden wir es von Gott empfangen. Wenn natürlich alle da sitzen, und die Predigt hören und nach der Predigt dann nach vorne schauen und denken, mal sehen, was er jetzt tun wird. Wird er jetzt vielleicht das tun, wird er das tun? Dann haben wir alle noch gar nicht begriffen, weshalb wir hier sitzen. Wir sind doch nicht hier, um in einem Gottesdienst nach vorne zu schauen, ob da dieser Mann, der vielleicht gepredigt hat, irgendwas tun wird. Wenn wir hier sind, dann sind wir hier, um nach oben zu schauen, zu dem lebendigen Gott, um zu wissen, was er tun wird. Wir müssen mal das Wirken Gottes nicht vom Podium erwarten, sondern vom Himmel erwarten. Und dann wird es kommen. Die Dinge vom Podium, die kommen und gehen. Aber das, was von oben kommt, das bleibt und hat seine Auswirkung in dir und in mir und in allen anderen. Und das brauchen wir. Wir brauchen eine völlige Übereinstimmung mit der Verkündigung, aber dann als Gesamtgemeinde auch ein Begriff der Dinge, die uns allen gemeinsam übertragen worden sind. Und das wird Gott uns aus Gnaden schenken. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen.
Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Gnadenstunde. Wir danken dir für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir kommen dürfen, so wie wir sind, und uns völlig und ganz in deine Hände fallen lassen.
Mein Gott.
Herr, wir wissen, in welcher Zeit wir leben, Herr.
Mein
und
Gott.
Unser Erwarten ist, Herr, etwas von dir zu bekommen,
Halleluja.
Herr. Nicht von der Kanzel, sondern von
mein
dir,
Gott.
Herr.
Mein Gott,
mein Gott,
mein
du hast
Jesus.
Uns geredet heute zu uns, so wunderbar.
Herr.
Wir sind so froh, Herr,
mein
dass
Gott.
Wir unser Augenmerk zu dir emporrichten dürfen. Denn du bist der Anfang und du bist das
Jesus.
Ende. Halleluja. Dein heiliger
Christ
Name
sei, Gott.
Sei gelobt und sei gepriesen. Du hast
mein
gesagt,
Gott.
Höret auf mich, ihr mein Volk
ja,
und meine Volksgemeinde.
Mein
und du
Herr.
Hast gesagt, von dir wird Belehrung ausgehen.
Herr.
Und Belehrung ist von dir ausgegangen,
Halleluja.
Wir danken dir
für
aus der Tiefe unserer Herzen,
oh Gott.
In der Tat, Herr,
mein
wenn
Gott.
Du nicht geredet hättest,
oh,
wo würden wir heute sein, Herr?
Könnten wir nicht
aber
reden.
Du hast geredet, oh
mein
Herr.
Gott.
Du hast Belehrung gegeben,
mein
oh Herr.
Gott.
Oh Herr, wir
oh,
sehen
Jesus.
All die großen Dinge,
mein
die du
Gott.
Im Voraus kundgetan hast.
Halleluja.
Die hast du jetzt erfüllt in unseren Tagen.
Preis sei
und
Gott.
Du erfüllst noch, oh Herr.
Heute
dank sei dir
ist
dafür, oh Herr.
Erfüllt.
Ehre und Anbetung
vor unseren Augen.
Dir, oh Herr, von ganzem Herzen.
Mein Herr.
Segne dein Volk, oh Herr. Überall an allen Orten, oh Gott.
Mein
segne, Herr,
Gott.
Deine Auserwählten und führe
mein
und
Gott.
Leite sie.
Mein
wir brauchen deine Gegenwart, Herr.
Oh
wir brauchen deinen
Gott.
Guten Heiligen Geist.
Oh
Herr, wir brauchen, dass
Gott.
Du dich offenbarst, Herr. Dass du dich deinem Volk kundtust,
mein
Herr.
Jesus.
Wie am Anfang, Herr.
Halleluja.
Wir beten dich an. In Jesu
oh
Namen. Amen.
Amen. Amen. Amen.